Seht, Winter steigt itzt auf des Jahres Thron, trübsinnig und bekümmert mit all seinem Gefolg, Dunst und Gewölk und Sturm. Sei diesem mir mein Gegenstand, sie, die Seel zu feierlichem Denken und ernstem Sinnen elevieren. Willkommen, trautes Düster, heil, sympathetisch Grauen. Gern bin ich und oft im heitern Morgen meines Lebens, als ich, gesäugt von sorgenloser Solitüd, mit endlos Freuden von Natur schon sang. Gern bin ich da gewandelt durch dein harsches Reich, durch reinen, unschuldigen Schnee gestapft, so unschuldig ich selbst. Hab auf das Windgebrüll, das Fauchen des Sturzbaches gelauscht oder den Sturm sich ausbrüten gesehen am grimmen Abendhimmel. So ging die Zeit dahin, bis durch des Südens transluzente Kammern der Lenz erheitert lugte und lächelte. Dir, Schutzherr ihres ersten Versessays, erneut die Muse Wilmington ihr Lied. Seitdem hat sie des Jahres Umlauf ausgeschritten, den heitern Lenz gestreift, sodann auf Adlers Fittich versucht, zu steigen durch des Sommers Feuerglut, sich übern Herbst zu schwingen mit dem Schattenwind, und trachtet jetzo unter Winterwolken, gerollt in zwiefach Sturm nach neuem Schwung, mit allem Windgebraus ihr Tönen anzuschwellen, den Fluten anzugleichen ihre rauschende Kadenz, wie ihren Gegenstand und wild erhaben ihre Zeilen. O dreifach glücklich, könnten sie dein kritisch Ohr mit kühner Deskription und männlichen Gedanken füllen. Dein ist nicht nur die Kunst respekteinflößender Entwürfe, wie man ein mächtig Volk lässt blühen und gedeihen. Nein, gleichermaßen Güte und Integrität. Ein feste Seele, unerschütterlich, nicht korrumpiert von einem abschüssigen Zeitalter, weißglühend, nicht nutzlos brennend für deins Landes Wohl. Ein Kampfgeist mit Beharrlichkeit, frei, doch mit Regelmaß. Sie sind es, die im Wechselschwunge aus dem Staatsmann den Patrioten machen. Sie, die publike Hoffnung und Auge auf dich lenken, heißen Muse aufzählen, was Neid nicht Schmeichelei zu nennen wagt. Wenn jetzt der Bogenschütz des freudelosen Firmaments Imperium dem Steinbock überlässt und wüst, der Wassermann, das invertierte Jahr besprützt. Dann spreitet überm fernsten Himmelsarm hangend die Sonne kaum ob dem betrübten Äther ihren Tag. Matt ist ihr Glimmen, wirkungslos nur dringt in waagrechter Lineatur ihr Strahl und mühsam durch die verdickte Luft und wolkicht, sturmummantelt, zag, blass und breit säumt sie den Horizont im Süd, bis rasch nach ihrem Untergang die Welt sich weit verschattend resigniert zur Ruhe streckt. Nicht unerwünscht ist ja die Nacht, wenn Lebenswärme, Licht, Freude, Kraft die zweifelhaften Tage fliehen. Derweil in zobelpelziger Tinktur monströse Schatten, tief eingedunkelt, feucht und Wolkenklumpen, des Himmels ganze vaporöse Turbulenz, das Angesicht der Dinge einspinnen. So senkt der Winter sich als düster schwerer Druck auf alle Welt und weckt mit unheilvollem Einfluss, den die Natur verströmt, die Saaten schwarzer Krankheit. Des Menschen Seele stirbt in ihm aus Lebensekel, geschwärzt von mehr als melancholisch Bildern nur. Kopfhängerisch das Vieh, und auf dem frisch vom Pflug gefurchten Land nähert sich das grau entfärbte Schaf, verstreut und ungehütet an dem Rübenfutter. Den Wald entlang, durch Moor und Fenn, seufzt der betrübte Genius des kommenden Sturms, und hoch im locker klaffenden Gefels, in Bergestrümmern wild, ringt aus dem Gießbach und der Höhle ominös ein hohles Stöhnen, das lange widerhallt im Ohr der Fantasie. Dann meldet sich des Sturmes Vater, gehüllt in schwarze Dämmernis. Erst driftet freudlos der Regen, düster durch die übelfeuchte Luft, geißelt die Bergesstirnen, peitscht den Wald, der drunten grollend wogt. Das unansehnliche Gefild deckt eine braune Sinnflut, da tief hängendes Gewölk gießt Schwall auf Schwall, allein noch nicht erschöpft, sich bald und sich zur Nacht vertiefend des Tages holdes Antlitz schließt. Des Himmels Wanderer begeben sich eins nach dem anderen heim, bis auf die, so in diesem Lufttumult gern Kurzweil treiben oder dicht überm Kräuselweiher ihre Runden drehen. Das Vieh kehrt heim vom abgegrasten Feld, heischt mit beredtem Mun den gewohnten Stall oder käut nahe bei, zurückgezogen wieder, wo auch das Haushaltsfedervieh sich scharrt, der Hahn mit stolzem Kamm und seinem ganzen weiblichen Gefolge gedankenschwer tropfnass. Da übers muntre Feuer der Cottage-Knecht sich beugt und dort geschichtenreich sein launichtes Erzählgarn spinnt, viel redend und viel lachend und sich um den Sturm nicht schert, der draußen pfeift und sein bescheidenes Dach lässt klappern. Hoch aufgeschwemmt, von mancher Sturzflut angeschwollen, sein Ufer übersät von Trümmern mannigfach, strömt auch zuletzt der aufgewühlte Fluss dahin. Nicht aufzuhalten, brüllend, schrecklich kömmt er vom rauen Berg aus moosiger Wildnis nieder, abrupt durch Felsen taumelnd, schon von fern zu hören. Dann dehnt er übers sandige Tal sich, treibt, still, träge, ruhig, bis erneut, zusammengedrängt von zween Nachbarhügeln eher, wo Wald und Felsen ob den verworrenen Wassern hängen, sich den Durchweg bahnt. Dort dreifach Kraft sich sammelnd, reißend tief, kocht, schäumt und brodelt tosend er hindurch. Natur, o große Mutter, die du mit nimmermüder Hand des wandelbaren Jahres Umlauf drehst, wie mächtig und erhaben sind all deine Werke. Mit welcher gern empfundenen Ehrfurcht schwellen sie die Seele, die staunend sieht und staunend singt, von euch auch, Winde, die ihr itzt zu wehen anhebt mit Ungestüm, zu euch erheb ich meine Stimme. Wo sind ihr mächtigen Wesen, eure Vorratskammern, sprecht? Wo eure luftigen Magazine vorbehalten der Ausbrut eures Sturmentsetzens? In welcher fernen Region des Firmaments verschwiegen, in tiefer Ruhe, schlaft ihr, wenn es stille ist? Wenn an dem blassen Himmel sich die Sonne senkt, getrübt von Schlieren, die ihr glühend rund durchwandern ungewiss, beginnen rings rotfeuerichte Striemen aufzulohen. Das kreiselnde Gewölk schwankt schwindlig seiner Schwere, wie im Zweifel, wem es gehorchen soll. Da mählich steigend, blank in dem bleifarbigten Ost der Mond, um seine stumpfe Sichel windet einen fahlen Ring. Durch die verstörte, fluktuierende Luft gesehen, strahlt stumpf der Sternenschauer sein Flimmern oder scheint kreuz und quer durchs Düster oft zu pfeilen mit langen, bleichgleißenden Schweifen im Gefolg. Von jähen Wirbeln aufgeweht, spielt das verwelkte Blatt und auf den Fluten tänzelnd treibt die Feder. Mit geweiteten, dem Himmel zugewandten Nüstern schnuppert, die Ferse wissend nach dem Wind aufstieben. Selbst da die Hausmutter zur Abendpflicht mit nachdenklicher Mühe den flächsernen Faden zieht, sagt ihre schnell abbrennende Kerze, samt der Flamme Geflacker, Sturmgebraus voraus. Vor allem aber spricht das Federvolk, der Lüfte Siedler von dem Wandel. Heimfliegend von den Hügeln, wo den ganzen Tag ihr karges Mahl sie aufgepickt, drängt sich in schwarzen Zug, zu müdem Flug der lärmgen Rabenschwarm und sucht des Wipfels schirmend Obdach auf. Beharrlich frönt der Kauz in seinem Blattgehäus mit Quietzen seinem Klagesang. Hoch taumelt aus der Tiefe der Kormoran und kreischt weit übers Land. Aufsteigt mit schrillem Schrei der Reiher und auf wilden Schwingen keilt kreisend sich der Seevogel ins flockichte Gewölk. Das Meer, ungleich gedrückt, wallt mit nervöser Dünung und kurzwogigtem Schwappen, da von der Küste her, zu Höhlen ausgenagt von rastlos Wellenfraß und von dem waldumraumschen Berg hernieder eine Stimme kömmt, die feierlich die Welt sich zu bereiten heischt. Dann bricht der Sturm hervor in jähem Bersten und saugt die aufgestörte Luft in einem Strome reißend nieder. Auf die passive offene See senkt die Gewalt des Äthers sich, mit starker Böe wälzt sie vom Grund auf die entfärbte Tiefe. Die schwarze Nacht lang, die rings ungeheuer lastet, zu Schaum gepeitscht, scheint das wild widerstreitende Salzelement auf tausend Wüstenwellen zu flackern. Derweil die Wogen, turmhoch angeschwollen, in schrecklichem Tumult, bis Sturzsee folgt auf Sturzsee zu den Wolken, mit grausem Brüllen sich zu Chaos brechen und ganze Flotten reißen aus dem Ankerplatz. jach, wie die Winde über dieser heulenden Wüstenei der mächtigen Wasser, die mal in geblähten Wellen bis zum Zerreißen steigen, mal herniederschießen, bis in der tiefsten Tiefe ins geheime Kammern, dieweil der winterliche Ostwind über ihre Kämme faucht. Von dort auftauchend wieder vor dem Odem des kraftentbrannten Himmels nehmen sie Anlauf und jagen fernen Küsten zu, falls nicht an scharfer Fels oder untiefen tückisch ihr Bestreben hemmen und sie zu lockern Fetzen schleudern, die verwehen. Nicht weniger herrscht der losgelassene Strom zu Land. Vom Berge donnert's. Jeder seiner starken Söhne krümmt sich zum Felsengrund, den er beschirmt. Allein auf mitternächtlich steilem Hang und ganz entsetzt müht außer Atem sich der fremde Wanderer und stemmt oft strauchelnd sich dem Wind entgegen. Der tiefe Forst wogt unter ihm gequält, wirft ab, was von verblichenen Würden ihm verblieb, seine Gigantenglieder, die zerstreut der zerrende Wind mit hartnäckiger Wut zugrund geschmettert. Also sich kämpfend durch zerzauste Gehölz rast ob der Ebene der Wirbelsturm und lässt mit scharfem Griff am Dache rüttelnd gleich Strohkater wie Herrenhaus erbeben bis zum Fundament. Schlaflied von Furcht verscheucht und um das schüttelnde Gebäu heult gierig einzudringen das Entfesselte. Da hört man, heißt es, auch durch die beschwerte Luft, lang stöhnen, schrilles Kreischen, ferne Seufzen, die aus dem Maule des Dämons der Nacht den Elenden, dem's gilt, an Tod und Wehe mahnen. Gewaltiger Aufruhr herrscht. Das sterndurchschimmerte Gewölk treibt jagend übers Firmament. Die ganze Natur ist aus den Fugen. Bis ihr Regent, der häufig in tempestuösen Dunkelheiten einsam haust und auf den Schwingen des geschwinden Windes erschreckend heiter wandelt, eine Kalme befiehlt, so dass gleich Luft, See, Erd im Nu verstummen. Es ist tiefe Mitternacht. Die müden Wolken, mählig verschwimmend, ziehen zu kompaktem Düster sich zusammen. Nun, da die trunkene Welt in Schlaf verloren, lasst mich der ernsten Nacht verbündet und Contemplatio ihr gelassener Gefährte sein. Lasst mich des Tages drängende Sorgen von mir schütteln und die verworrenen Sinne legen ganz beiseit. Was nun? Ihr lebenslügenhaften Nichtigkeiten, die ewige Abfolge von Lockung und Betrug. Wo seid ihr nun und was ist euer Gewinst? Enttäuschung, Reue und Verdruss, bekümmerter, ekelerregender Gedanke. Und dennoch steht desillusioniert der Mensch, der seine Ideale hat krude scheitern sehen, den Traum zerschellt, neu hoffend und entschlossen auf, sich wieder in das Taumelrund zu stürzen. Des Lichts und Lebens Vater, du höchstes Gut, lehr mich, was gut ist, lehre mich dich selbst. Erlöse mich von Narrheit, Eitelkeit und Laster, von jedem niederen Verfolg. Und speise meine Seele mit Wissen, Friedensgeist und lauterer Tugend, geweihtem, substanziellen Segen Sonderend. Die schneidenderen Stürme nahen. Und graubraun qualmend steigt aus dem fahlblaugrauen Osten oder eisigen Nord ein dicht Gewölk auf, dessen kavernöser Schoß die Schwemmflut dampficht birgt, zu Schnee geronnen. Schwer rollt es seine Wollenwelt dahin, und da das Unwetter sich bald, betrübet sich der Himmel. Durch die lautlose Luft senkt sich der weiße Flor, in dünnem Wabern erst, bis guter Letzt die Flocken rasch rieseln weit und breit und in beständigem Herniederstieben sich der Tag eindämmert. Das umhegte Feld legt seine Winterrobe an von reinstem Weiß. Hell ist nun alles, bis auf da, wo an des Baches Ufersaum der Neuschnee schmilzt. Tief beugt das Gehölz die weißbestäubten Häupter und ehe die zarge Sonne aus Westen matt die Abendstrahlen schickt, ist klirrend, tief vermummt, der Erde Allgesicht eine einzige wildwirre Wüstenei, die weit hindeckt des Menschenwerk. Sich härmend steht der Arbeitsochs, ganz schneebehäuft und fodert die Früchte seiner Mühe. Des Himmels Vögel, gezähmt von grauser Jahreszeit, sie hocken nun ums Futterhaus und heischen die Brosamen, die Vorsicht ihnen weist. Eines allein, das Rotkehlchen, geweiht des Herdes Göttern, klug in Betracht des Firmamentes Aufruhr, verlässt aus Dornendickicht, freundelosen Fluren, die zitternden Gefährten und zollt vertrauten Menschen den jährlichen Besuch. Halb furchtsam erst, klopft an das Fenster, hüpft dann flink auf den gewärmten Ofen, dann übern Boden hopsend, beäugt schief von der Seite die lächelnde Familie und pickt, hüpft wieder, fragt sich, wo es sei. Bis, schon vertrauter nun, die Krumen von der Tafel die Füße zierlich locken. Die speiselose Wildnis lässt ihre schwermütigen Siedler frei. Der Hase, im Herzen furchtsam zwar und hart verfolgt von mannigfachem Tod, versteckten Schlingen, Hunden und gnadenloser noch dem Mensch, sucht doch den Garten auf, von Not gedrängt. Das blökende Geschöpf beäugt den bleichen Himmel, dann das glitzernde Gefild, verzweifelt stummen Blicks, scharrt dann, einsam verzagt, unter dem Schneehaufen nach den welken Kräutern. Nun Schäfer, walte Liebrecht deine armen Mündel, spotte des Jahres toben und füll ihren Pferch mit Speis nach Herzenslust. Sorg für ihr Obdach unterm Sturm, hüt ihrer Recht. Denn aus des Ostens Gebrüll fegt oft in diesem Saus die Schwinge des Wirbelwinds die Last der ganzen winterlichen Fläche zu einer weiten Wächte auf. Und auf die unglückliche Herde, die zwischen zween Nachbarhügel sich geduckt, deckt, häufen sich der Schneesturm, bis die Senke zu einem glitzernden Gebirge aufgefüllt, empor sich türmt, begrenzt von einem himmelaufwärts strudelnden Gestiebe. Da so der Schnee ansteigt und garstig, wild, der ganze Winter durch die dustern Lüfte jagt, steht auf den eigenen, aufgelöst umwirbelten Gefilden verwirrt der Landmann und sieht andere Hügel ragen, von freudlos unbekannter Form, andere Szenarien, von Schreckenslandschaft säumen die wegelose Flur. Find nicht mehr Fluss noch Tal, die von der ungestalten Einöde zugedeckt, und stapft doch fürder von Berg zu Tal. Er find sich mehr und mehr verirrt und stolpert ungeduldig durch verwehte Haufen, gestachelt von Gedanken an zu Haus. Dies Denken an zu Haus bemächtigt seiner Nerven sich, entzieht ihnen in vielem sinnlosen Bemühen die Kraft. Da sinket ihm der Mut, und Angst beklemmt sein Herz, wenn an dem fahlen Fleck, den ihm die Fantasie als sein aus Schnee auftauchend Cottage gaukelt, er sich inmitten rauer Einöde nur findet, fern von Menschenspur und segensreichem Obdach, dieweil rundum die Nacht unaufhaltsam sich schließt und jede Windböe, die ob seinem Haupte heult, die wüste Wirrnis nur noch wilder macht. Da schießen Trugbilder ihm schwindelnd ins Gemüt, von unauslotbar tiefen, unsichtbaren Gruben, entsetzlich Abgrund unter Frosts Gewalt, von trügerischen Sümpfen, mächtigen Abstürzen gedämpft von Schnee und, was ist Land unkenntlich, was Wasser? Vom noch ungefrorenen Quell, im losen Schwemmland oder solitären Teich, auf dessen Grunde noch der frische Zufluss brodelt. Dies lässt ihn innehalten furchtsam, und zugrund sinkt er im Schutz der ungestalten Trift. Er denkt an alle Bitternis des Todes durchdrungen von jener zarten Angst, die die Natur durch den gepressten Busen schießt des Sterbenden, um Weib und Kinder und die fernen Freunde. Umsonst bereitet ihm sein Weib gefällig das Feuer freundlich flackernd und den warmen Rock. Vergebens rufen seine Kleinen, die in Sturmgetümmel hinauslugen nach ihrem Vater unter Tränen argloser Unschuld. Wehe, ach! Er soll sein Weib und Kinder nicht mehr wiedersehen, die Freunde weder noch das heilge Heim. Auf jede Nerve legt sich der Winter tödlich, schließt die Sinne ab, und, da sein Lebenszentrum von der Kälte überkrochen, streckt er ihn steif als Leiche in den Schnee, erstarrt und bleichend unter Nordenssturm. Ach, kaum bedenkt der Stolze, der in froher Ausschweifung von Macht, Vergnügen, Überfluss umgeben ist, der unbedachte Wonnestunden bloß im Taumel mit wollustiger, oft grausamer Schwelgerei verschwendet. Ach, kaum bedenkt der, welcher tanzt dahin. Wie viele gerade jetzt den Tod erleiden, die ganze traurige Vielfältigkeit von Schmerz. Wie viele just die Flut verschlingt oder die noch verzehrendere Flamme oder bluten im schandbaren Streite zwischen Mensch und Mensch. Wie viele schmachten in Not und Kerkerdämmernis von freier Luft geschieden, ungehindertem Gebrauch der Glieder, oder wie viele den Kelch betrübten Leides leeren, vom bittern Brot der Kümmernuss abbeißen, schmerzdurchbohrt vom Winterwind, wie viele in die schmutzige Hütte sinken, freudloser Armut, und wie viele von all diesen wütigern Foltern ihres Innern noch geschüttelt sind, unbändiger Leidenschaft und Wahnsinn, Schuld und Reue, woraus, kopfuntertaumelnd von des Lebens Höhe, sie den Stoff für unseres Schauspiels Muse vorgeformt. Wie viele selbst im Tal, wo Weisheit gerne siedelt, in Eintracht mit Kontemplation, Freundschaft und Friede, von echter Leidenspein zerquält, verzweifeln, in tief zurückgezogenem Elend. Und wie viele rings um das Totenbett des liebsten Freundes stehen, in Seelenangst vorm Scheiden. Ach, gedächte doch der Stolze dessen und der tausend namenlosen Übel, aus deren unablässiger Abwehr Leben sich gestaltet, ja einer Szene nur von Mühsal, Leiden und Geschick. Das Böse stünd auf seiner Scheitelhöhe bestürzt. Nachdenklichkeit obsiegte gedankenloser Schwärmerei. Das Herz der Nächstenliebe wärmte sich besonnen. Wohltätigkeit erweiterte noch ihren weiten Sinn. Es quoll die Tränen des Mitgefühls, des Seufzers um den Nächsten. Zu lauterer Vollendung reifte Schritt für Schritt und immer rein am Segen die praktizierte Menschlichkeit. Und kann ich hier das noble Komitee vergessen, das, gerührt von Menschenleid, hilfreich der düstern Kerker Schrecken untersuchte, wo mitleidlos und ungehört das Elend ächzt, wo Krankheit stöhnt, wo Durst und Hunger brennen und armes Missgeschick des Lasters Schläge fühlt? Derweil im Land der Freiheit, einem Land, wo jede Straße, jedes öffentliche Treffen in Freiheit glänzt, der Zwergtyrann sein Mütchen kühlte, vom Hungermund den magern Bissen schnappte, von kalten Wintergliedern riss den fadenscheinigen Rock, sie selbst des letzten Trostes Schlaf beraubte, den freigeborenen Briten kettete in Haft oder, je nach der Grausamkeiten Lust und Laune, mit Striemen ihm ad libitum ein Schandmal zeichnete, ein Leben ausradierte auf heimliche barbarische Weis, das für sein Vaterland gekämpft, geblutet hätte. O großer Vorsatz, wenn recht ausgeführt, mit Sorgfalt und Geduld, klug temperiertem Eifer. Ihr, Söhne des Erbarmens, nehmt eure Untersuchung wieder auf, zerrt die legalen Monstren an das Licht, entwindet ihren Händen der Unterdrückung Eisenrute und lasst die Grausamen die Schmerzen fühlen, die sie zugefügt. Unangetastet bleibt noch viel. In dieser ranzigten Epoche wird von des Patrioten Jäterhand noch viel verlangt. Die Schlingen des Gesetzes, die finster tückische Menschen, beschwerlich beigefügt, die Wahrheit zu verwirren und einfache Justiz sich zum Gewerb zu weitern, wie ruhmreich wäre der Tag, der sie zerschmettert sähe und jeden Mensch in Reichweite des Rechts. Vom Winterhunger aufgestöbert, aus der ganzen Kette des schrecklichen Gebirgs, zu dem die Alpen schimmernd, die Apenninen wogicht und die Pyrenäen sich, stupend verzweigen bis in ferne Länder, steigt, grausam wie der Tod und hungrig wie das Grab, blutdurstig, ausgezehrt und grimm und knochig, der Wolf, in Rudeln sich verbündend nieder und streunt, sich übers Land verstreunt dahin, scharf wie der Nordwind fegt den Glitzerschnee. Zum Raube wird ihm alles. Das Rudel klammert sich ans Ross, reißt es zu Boden und zerfleischt sein mächtiges Herz. Auch kann der Bulle seine drohende Front nicht schützen, nicht abschütteln der Bestien Mörderwut. Raubgierig stürzen sie der Mutter in die Kehle und zerren das schreiende Kind ihr von der Brust. Des Menschen göttergleiches Antlitz nützt ihm nichts. Selbst Schönheit, göttliche Gewalt, bei deren strahlendem Anblick der generöse Leu besänftigt innehält. Sie blutet hier ununterschieden zur unseligen Beute. Doch wenn, geweckt von diesem ernsten Angriff, das ganze Land sich absperrt, scharrt, vom Geruch gelockt, auf grausem Kirchhof, unmenschlich nur zu erwähnen, der so enttäuschte Räuber aus dem Grab die Leiche hervor, ob der er zwischen Ekelschemen und aufgeschreckten Geistern sein Geheul anstimmt. In jenen bergichten Regionen, wo im Schoße friedvoller Täler glücklich der Graubündner siedelt, wälzt oft, jäh stürzend von den überladenen Schroffen, die Schneelawine grässlich sich zu Tal. Von Ab zu Abhang rollt sie donnernd nieder, eine wintrige Wüstenei zu schrecklichem Tumulte aufgestäubt. Und Rind und Schaf und Wanderer und Landmann und manchmal ganze Heerscharen auf dem Marsch und Dörfchen schlummernd in der totenstillen Nacht begräbt erstickende Vernichtung unter sich. Jetzt in des Jahres ganzer strenger Härte, in wilden Winterstiefe, während draußen ruhlos die Winde blasen Eis, sei zwischen stöhnendem Gehölz und jenem Strand, auf den der Wogen grenzenlose Vielzahl schlägt, ein ländliches, beschütztes, abgelegenes Retiro mein, wo schimmernd Kerzen und ein rötlich Feuer sich vereinen, das Dämmer aufzuhellen. Lasst mich gelehrsam sein, allda, und mit den großen Toten konversieren, den Weisen der Antike, die, verehrt als Gott, wie Götter wohltätig, die Menschheit segneten, mit Kunst und Waffen eine ganze Welt humanisierten. Von dem begeisternden Gedanken eleviert, werfe ich beiseite das langlebigte Buch und huldige, tiefsinnend, den heiligen Schatten, die sich mählich heben und an meinen erstaunten Augen ziehen vorbei. Als erster Sokrates, der, standhaft gut in einem korrumpierten Staat, allein stand wider der Tyrannen wüten und unbesiegbar der Vernunft geheiligten Gesetzen, der Stimme Gottes im hellwachsamen Verstand gehorchend, furchtlos, sei es im Leben, sei es im Tod. Großer Morallehrer, du, Weisester der Menschheit. Als nächster Solon, der sein Allgemeinwohl auf gleichheitsweitem Grund erbaut, mit nur behutsamen Gesetzen zügelnd das lebhafte Volk, doch ungelöscht das quecksilbrige Feuer annoch wahrend, in dem auf dem belorbeerten Gefild der schönen Künste und kühnen Freiheit sie ungleichen leuchteten, der Stolz des lächelnden Hellas, der Menschenfreund. Lykurgus dann, der unter die Gewalt der striktsten Disziplin gestrengeweise alle humanen Leidenschaften zwang. Nächst diesem sehe ich, wie bei den Thermopylen er im Ruhme fiel. Leonidas, der durch die Tat die härteste Lektion einlöste, die die anderen lehrten. Dann hebet Aristides seine aufrichtige Stirn, dem, makellos im Herzen, ohne Schmeichelei die Stimme der Freiheit gab den Ehrennamen des Gerechten. In rein erhabener Dürftigkeit verehrt, der, seinen Ruhm selbst seines Landes wohl noch unterordnend, sogar den Ruf des schnaubenden Rivalen schwellen ließ. Von dessen Fürsorg aufgezogen, tritt in mildem Licht der sanftbeseelte Kimon auf, des kräftig steigendes Genie die Last des jugendlichen Debauchierens abgeschüttelt, dem Perserhochmut eine Geißel und daheim ein jeder Wirt und glänzender Kunstfertigkeiten Freund, bescheiden, schlicht, in allen Wohlstandspomp. Sodann des niedergehenden Hellas letzte Würdenträger, zum Ruhme spät berufen, nachdenklich, in ungleichen Epochen. Wer sich Korinth einst brüsten durft, Timoleon, gesegnetes Gemüt, standfest und mild, der um den Bruder weint, da der Tyrann geblutet. Dann das Thebaner Paar, dem Besten ebenbürtig, des Tugenden in Heldeneintracht miteinander ihr Land zur Freiheit, Ruhm und Reich erhoben. Auch er, mit dem Athenens Ehre sank und nur noch schmutzigen Bodensatz zurückgeließ, der Gute hieß er, Phokion, im öffentlichen Leben streng und in Virtutibus noch unerbittlich fest. Doch wahr, wenn unter seinem unscheinbaren Dache hold Frieden, selge Weisheit seine Brauen glätteten, Freundschaft nie zarter, Liebe nimmer sanfter je. Und er, der Söhne des Lykurgus Letzter, das generöse Opfer des müßigen Versuchs, einen verdorbenen Staat zu retten, Ages, der selbst Sparta zu serviler Gier verkommen sah. Die zwei Achäerhelden machen den Beschluss. Aratus, der die Seele der saumseligen Freiheit in Hellas eine Weile neu entflammt, und er, ihr Liebling, ihre letzte Hoffnung, der galante Philopömen, der den Luxuspomp, den er nicht heilen konnte, in Waffen wandelte, auf seinem Hof als schlichter Landmann wirkte oder, so kühn als Kampf erfahren, auf dem Felde focht. Ein mächtig Volk kommt jetzt aus rauerm Schrot und Korn. Eine Heroenrasse in jener tugendreichen Zeit, die keinen Makel sah, nur das Partei entbrannt, ihr liebstes Land sie allzu innig liebten. Sein besserer Gründer erst, die Leuchte Roms, Numa, der dessen raubgierige Söhne zähmte, Servius, jener König, der das solide Fundament gelegt, auf dem die Riesenrepublik sich weitete. Dann folgt der großen venerablen Konsulenaufstieg. Der öffentliche Vater, Brutus, der den Eigennutz ernst streng auf grimmem Richterstuhl in seine Schranken wies. Er, den sein undankbares Land nicht lassen konnte, Camillus, Rächer nur an dessen Feinden, Fabricius, des Golds Verächter, das die Welt regiert, und Cincinnatus, selbst am Pflug Respekt gebietend. Dann dein, Karthagos, willigs Opfer, das sich freigerissen von allem, das die flehende Natur darwider hielt, den Tränen einer ganzen Stadt, von strengem Glauben und grausem Ehrbefehl gebieterisch gerufen. Dann Scipio, der edle Anführer, der menschlich wacker die makellosen Ruhmesbahnen bald beschritt und jugendheißspornig sich in den Dichterschatten mit Freundschaft und Philosophie zurückgezog. Dann Cicero, des kraftvolle Beredsamkeit für eine Weile der vorwärts drängenden Roma reißendes Geschick gezügelt. Der unbesiegte Cato, tapfer noch in Bedrängnis. Auch du, unselger Brutus, herzensmild, des standhaft arm, gedrängt von hehrer Virtus, den römischen Dolch erhob gar wieder deinen Freund. Noch tausend mehr verlangen den Tribut der Verse, wer aber könnt die Himmelssterne zählen, wer ihren Einfluss singen auf unsere niedere Welt? Doch seht, wer jetzt noch kommt, mit nüchternem Gebaren, gleich wie die Frühlingssonne, freundlich, mild und stark. Ist's Phöbus selber? Ist's der Barde Mantuas? Homer erscheint, der Große auch, auf kühnen Schwingen, des Sanges Vater, ihm zur Seite ebenbürtig, Britanniens Muse. Hand in Hand gehen sie vereint, die steile Ruhmesbahn empor, per aspera ad astra. Auch fehlen die Geister nicht, deren erprobte Kunst mit Leidenschaft das aufgewühlte Herz ergriffen, die mit der moralischen Schaubühne das hingerissene Athen charmiert. Auch die nicht, die der Lyra Zauberklang erweckten. Ihr Erste eurer Gattung, du göttergleiche Schar, besucht so weiter meine Nächte, die euch vorbehalten, lenkt meiner Seele Höhenflug zu eurem Denken auf. Stille, du einsame Gewalt, tritt ein, und sieh, dass zur geweihten Stunde niemand eindringe, nur wenige erlesene Freunde, die gelegentlich geruhen, mein schlichtes Dach mit feiner Wahrnehmung zu segnen, mit Bildung und Gelehrsamkeit und Glaubensfeuer und ungekünsteltem Esprit samt immer heiterm Witz. Oder vom Musenhügel schreite Pop herab, die heilige Stunde zu erhöhen, sie lächeln zu heißen, mit geselligem Gemüt das Herz zu wärmen. Denn mag gleich sein Homer nicht süßer singen, so ist sein Leben doch der herzgewinnendere Sang. Wo bist du, Hammond, du, der Musensohn, der Freund und Liebhaber der melodiösen Scharen? Warum, ach, teurer Jüngling, im ganzen Blütenstolz vernalischen Genies, in dem ein jeder Tät gewährt, sich rasch entbergend, alle Mannestugend ruhten, warum wardst du so früh entrissen unserem Hoffen? Ja, was verschlägt jetzt jener noble Durst auf Ruhm, der deinen heißen Busen stachelte, der Vorratsschatz von Wissen früh erworben, jenes Eifers Drang, dem Vaterland zu dienen, welcher im Verein der Jünglingspatrioten glühte, seinen Namen aufrechterhaltend? Weh! Wozu nun jener lebenssprühende Zauber gewitzigten Esprits, jene Begeisterung für die Muse? Dies Herz für Freundschaft, diese Freudenseel, die deine Tugenden im sanftsten Lichte lächeln hießen? Ach, bloß erzeigt, um unser närrisch Streben anzuhalten und unsere demütigen Hoffnungen zu lehren, dass Leben eitel sei. Derart möchte ich in tiefer Rückgezogenheit die Winterdüsternis mit Freunden der Empfindsamkeit passieren lassen, mal ernst, mal heiter, wie der Gegenstand es eingibt, mit ihnen forschen, ob die grenzenlose Fügung der Natur aus leerer Nacht beschworen ward, erst jüngst entsprießend oder ewig dem ewigen Geist entsprang, erforschen ihr Leben und Gesetze, ihr Fortschreiten, ihr End. Von dort her möchten weitere Blicke auf das schöne Ganze sich mählich unserem aufgeschlossenen Geist auftun und jede sich verströmende Harmonie vereinigen in voller Perfektion vor dem erstaunten Auge. Dann möchten wir im Reiche der Moral abwägen, die, ob sie uns gleich aus den Fugen dünkt, in höherer Ordnung doch fortschreitet, wohl angepasst und angetrieben von weisheitsfeinster Hand und einmündend ins allgemeine Gute. Die Muse der historischen Gelehrsamkeit soll uns sodann geleiten durch der Zeiten Tiefe, uns zeigen, wie Imperien wuchsen, welkten und zerfielen in Einzelstaaten, was die Nationen lächeln macht, den Boden ihnen bessert, doppelte Sonnen ihnen schenkt, warum sie unter schönsten Himmeln darben, im reichsten Schoße der Natur. Und so im Diskurieren möchte unser Herz erglühen, einatmen den Anhauch von Gottseligkeit, den reinsten Himmelsstrahl, welcher die öffentliche Seele des Patrioten, des Heroen auch erhält. Doch wenn machtloses, bescheidenes Geschick uns zwingt, das heiße Auffallen der angefachten Seele zu unterdrücken, möchten wir erhaben über Präpotenz erlernen, wie private Tugenden man übt, wie man durch Schatten und Gefilde gleitet auf dem glattesten Gewässer unseres Landlebens oder, von Hoffnung mitgerissen durch getrübte Zukunftsräume, mit ernstem Auge jene Szenen antizipieren von Seligkeit und Staunen, wo der Geist in endlos Wachstum, infinitem Aufstieg von Stand zu Stand und Welt zu Welt sich hebt. Doch wenn das ernste Denken damit überwunden ist, dann gehen wir zur Erholung über, tändeln mit Gebilden possenhafter Fantasie und formen unablässig die rasch wechselnden Bilder, jene Abfolge von flüchtigen Ideen, so nie zuvor assoziiert, aus denen Witz lebhaft die heitere Überraschung kitzelt oder Humor, ernst an sich selbst, doch närrisch ausgemalt, ein markerschütternd Lachen uns entlockt. Indessen schürt das Dorf das Feuer auf. Derweilen wohlbezeugt, genauso wohl geglaubet, andächtig angehört, die Koboldsage umgeht, bis abergläubisches Entsetzen alle überkriecht. Oder sie spielen nicht selten in der schallenden Hall zum Ländler auf. Da macht des Bauern Fröhlichkeit die Runde, der schlichte Scherz, der Schäfer Herzen einnimmt und leicht gefällt, das lange laute Lachen ohne Arg, der Kuss, geraubt der Magd rasch en passant, die wohl absichtlich achtlos vorgibt, nur zu schlummern, der Klaps, der Hopser, das Gezerr und zur einheimischen Musikgeschlenker der robuste Tanz. So lustig schwinden ihnen hin die Winternächte. Die Großstadtstraßen wimmeln. Wo man sich trifft, schwirrt's indistinkt, vom buntgestaltigen Gespräch erhitzt und jeden Themas voll. Die Söhne des Tumults schwärmen im lockern Strom falsch enchantierter Lustbarkeit geschwinder Destruktion entgegen. Die entzündete Seele befällt die Glücksspielwut. In einem einzigen Strudel totalen Untergangs versinken Ehre, Tugend, Friede, Familie, Freunde und Vermögen auf einmal. Aufspringt der Tanz im kerzenhellen Saal auf tausendfach vermischte und entzückte Weise. Bei Hof wird alle Glitzerpracht vergossen. Der Kreis vertieft sich, prunkenden Gewändern und blinkenden Juwelen, Kandelabern, Augenstrahlen, entwallt durch den Palast des sanften Lichtes Schimmer, dieweil ein heiteres Insekt in seinem Sommerglanz, der Bo, leicht flatternd seine puderichten Schwingen spreizt. Grimm schreitet auf der Bühne, Hamlets Geist, Othello rast, Monimia klagt trauernd und Belvideren Seel ergießt in Liebe sich. Entsetzen greift ans Herz, die Träne stiehlt, die Wange artig sich hinab, sofern nicht die Komödie der Welt den Spiegel vorhält ihrer selbst, bis schönes, unbefangenes Gelächter aufsteigt. Mitunter schlägt sie einen höheren Ton an, malt die Szenen des schöneren Lebens, alles, was die Menschheit ziert, das Herz charmiert, wie beispielhaft im generösen Berl. O du, des Weisheit kräftig, doch verfeinert, des Patriotentugenden und des vollendetes Vermögen, die feinern Antriebskräfte, die die Welt bewegen, zu touchieren, vereint mit allem, was nur die Grazien verleihen können und mit Apollos ganz beseelendem Feuer dir mit gefälliger Dignität gewähren, dass du zugleich als Hüter, Schmuck und Freude des geschliffenen Lebens leuchtest, Chesterfield. Gestatte der rustikalen Muse, ihren Sang mit dir zu zieren. Eh zu den Schatten wieder demütig sie flieht, gewähre ihre zarten Ambition in deinem Festgefolg, denn jede Muse hat in dem Gefolge ihren Platz, deines vollkommenen Geistes Mannigfaltigkeiten zu benennen. Zum Beispiel jenen Kampfgeist, der mit britischer Verachtung den Lockruf korrumpierter Macht verschmäht. Dazu die elegante Höflichkeit, die selbst im Urteil des dünkelhaften Frankreich noch die prahlhaften Manieren seines Prunkenhofes übertrifft. Dann jenen Witz, die lebhafte Verstandesenergie, natürliche Wahrhaftigkeit, welche, cum grano salis atticae, und freundlichem, wohltemperiertem Spott, ironisch sanft, sich durch die Seele stiehlt und schmerzlos bessert. Oder, von dort aufsteigend mit noch hellerer Flamme, lass mich dir huldigen an einem gloriosen Tag, da sich zum lauschenden Senat Britanniens Söhne begeistert drängen, um ihre Sache dort verteidigt zu sehen. Dann, liebenswerter noch, von dir bekleidet, trägt Wahrheit hier, der milden Überredung weichen Rock. Der einverständigen Vernunft gibst du hin wiederum zurück ihr eigenes aufgeklärtes Denken, aus dem Herzen befohlen, dient das gehorsame Gefühl auch deiner Stimme? Und selbst die zaudernde Fraktion fühlt kurz deine edle Macht, da durchs verschlungene Labyrinth du der Beredsamkeit mal flink, mal stark, geschmeidig, profund und klar die reichen Redefluten rollst. Zu deiner Lieblingszuflucht kehr zurück, o meine Muse. Da jetzo sie die frohen Wintertage frostig nachfolgen und durch das serene Blau zu fein zu sehen der ätherische Salpeter flieht, der feuchte Krankheitskeime tötet, die verbrauchte Luft mit Lebenselement frisch wieder füllt. Im Glanz verdichtet sich die Atmosphäre, schließt unsere gestärkten Körper in sein kaltem Armen fest ein, nährt und belebet unser Blut, verfeinert uns die Lebensgeister, die durch neu gespannte Nerven mit raschen Reizen einschießen ins Hirn, allwo die Seele ihren Sitz hat, wach, beherrscht und kühl, hell wie der Himmel, scharf als wie die Jahreszeit. Alle Natur fühlt diese neu belebende Gewalt des Winters, die nur dem gedankenlosen Auge ruinenhaft dünkt. Der vom Frost durchwirkte Boden ersaugt im Überfluss vegetabilische Beseelung ein und sammelt Kräfte für das kommende Jahr. Ein stärkeres Glühen sitzt auf der frischen Wange des roten Feuers, leuchtend klar ergießen die reinen Flüsse sich, ihre morosen Tiefen tun sich durchscheinend vor dem Blick des Schäfers auf und murmeln heiserer zu dem erstarrenden Frost. Was bist du, Frost? Woher kömmt deine Schärfe? Du heimlich alldurchdringende Macht, vor der selbst trügend Flüssiges nicht fliehen kann. Besteht nicht deine starke Energie, unsichtbar, aus Myriaden kleiner Salze, spitzigt oder ausgezackt wie Doppelkeile und immens vergossen durch Wasser, Erd und Luft? Daher am Abend, vom roten Horizont rings ausgedünstet, tief von des Winters wilder Wut durchwirkt, eiskalte Böen, oft aus Wechselrichtung übern Weiher, ein blaues Häutchen hauchen und inmitten seines Laufs die Widerströmung arretieren. Das Eis gelockert, vom Tage halb geschmolzen, treibt den Fluss hinab und knackt nicht mehr, doch häuft am schilfgen Ufer geschwind sich oder sammelt um die Felsenspitze ein kristallenes Pflaster, von des Himmels Odem fest zementiert, bis, festgebannt von Uferrand zu Rand, der ganze Fluss gefangen drunter grollet. Harsch klirret die gefrorene Erd und widerhallt von Lauten hart, da auf der abendlichen Wacht der Dorfhund stellt den Dieb in Dunkeln, die Ferse mut, der ferne Wasserfall im Winde schwillt und zu dem eil'gen Schritt des Wanderers der hohltönende Boden von weit her schüttert. Intensiv erstrahlt des vollen Äthers rund, das unbegrenzte Welten dem Blick enthüllt in scharfer Transparenz. Ein einziges Sternengeflimmer blinkt von Pol zu Pol. Von Pol zu Pol senkt der gestrenge Einfluss sich durch die stille Nacht schwer, stet und kräftig und hält Natur im Bann. Es frieret weiter, bis, spät aufgehend über der verhärmten Flur, der Morgen sein bleiches Auge öffnet freudelos. Dann zeigt sich das mannigfache Werk der stillen Nacht. Herniederhängend von der Regenrinne, dem gestockten Wasserfall, des Fluten müßig nur zu brüllen scheinen, der Eiszapfen, die filigrane Frostarbeit, wo flüchtige Schattierungen und Fantasiegestalten sich erheben, weit übern Hügel ausgesprudelt der gefrorene Bach, ein leichenfarbenes Geäder im kalten Widerglanz der Frühe, der Wald gebeugt unter den Daunenwogen und weißer Schnee vom Frost noch raffiniert, harsch inkrustiert und knirschend bei dem Schritt des frühen Schäfers, der nachdenklich seiner schmachtenden Schafherde waltet oder von des Berges Kuppe, erfreut, ob dessen glatter Bahn flink talwärts rutscht. Vergnügten Lustbarkeiten frönend drängen sich, da alles Menschenwerk an jetzt zur Ruhe gelegt, die Bauernbursche auf dem Eis, an Sport und Kurzweil sich ergötzend, wo inmitten, fröhlich, des ganzen Schwarmes Glücklichster, der Knabe, den Kreisel mit der Peitsche treibt. Oder, allwo der Rhein sich in Kanälen lang und weit verzweigt, schwärmt sorglos Hollands Volk, aus jeder Provinz einher und da sie ihre Runden drehen, auf knirschen Schlittenschuhen, auf hundertlei verschiedene Weiß, flink wie der Wind in kreiselnder Balance, ist das dann heitere Land vor Freud schier außer sich. Nicht weniger lässt der Hof im hohen Norden seinen Prunk weit übern Schnee verströmen. Auf geschwinden Schlitten rast seine kräftige Jugend kühnlich trotzend ihre lang widerhallende Bahn. Dieweil den männlichen Wettkampf zu wecken, Skandinaviens Damen, von blühendem Charme gerötet von der Jahreszeit oder des Reusendralle Töchter rings erglühen. Rein, schnell und kurzweilig ist der gesunde Tag, doch rasch erloschen. Am höchsten Mittag hängt die Sonnenscheibe über dem Horizont des Südens und streift unwirksam übers eisige Geklipp, dessen azurnen Glanz die Berge noch behaupten, die von dem schwachen Anhauch nichts verspüren. Vielleicht erweicht das Tal dem Widerstrahle sich ein Weilchen, oder vom Baume stäubt ein Haufe Schnee, Myriaden, Juwelen, die im wallenden Gestiebe heiter aufglitzern, da sie sich zerstreuen. Grob ringsumher erdröhnt der Sport derjenigen, die mit Gewehr und Hund schießwürdig sind und ungeduldig die Felder schlimmer als die Jahreszeit entvölkern, da sie zu den Verwüstungen des Jahres mit Leid den Vierfüßlern oder dem Federwild nachstellen. Doch was ist das? Es schwindet unser kleiner Winter, seiner Grandeur entkleidet, sollte unser Auge erstaunt auf die polare Zone starren, wo unbarmherzig eine ewige Nacht monatelang die Sternenwacht hält ob der Glitzerwüste. Dort, durch den Kerker grenzenloser Wildnis, an Flucht gehemmt durch Hände der Natur, streunt weit der russische Verbannte. Ringsum findet sein trauriges Auge keinen Reiz, nur schneeverlorene Einöde und schwer behäufte Felder und erstarrte Fluten, die kreuz und quer über die öde Wüstenei ihren gefrorenen Schrecken bis zum Eismeer dehnen. Und triste Städte, weit geschieden voneinander, belebt, nur wenn einmal im Jahr die Karawane zu Chinas goldener Küste dort abzweigt und von der Menschheit Zeitung bringt. Und doch glimmt Leben hier, hegt unter dieser schimmernden Einöde noch die pelzigten Nationen. Jett getüpfelt das Hermelin, so makellos als wie der reine Schnee, der Zobel glänzend schwarz und dunkelbraun oder in mannigfach changierenden Tönen schön gesprenkelt, noch tausend anderer, des Hofes kostspielig der Stolz. Dort, warm beisammenhockend, schläft auf frisch gefallenem Schnee das Rotwildrudel, und die Schaufeln kaum über die gehäufte Wächte hebend, ruht der Elch in düsterem Schlummer in der weißen Senke. Der unbarmherzige Jäger braucht nicht Gewehr noch Hund, noch treibt er mit der Drohung eines sirrenden Bogens das Wild zu Furcht und Flucht mit schwerem Knüppel, dem es, wie gegen Berge, wehrlos und umsonst die pochende Brust darbietet, streckt er zum Erbarmen es zuckend nieder auf den blutgetränkten Schnee und schleppt es heim mit jubelndem Gebrüll. Hier, halb verschluckt vom nadellichten Forst, tappt ungeschlacht der raue Siedler dieser Schatten, der Bär, mit Eis bezottelt, scheulich, lahm, verloren, trottend und verdrüßlicher beim Schwellen der Stürme, scharrt er sein Bett sich unter harscher Trift und, wehleidigem Jammern schnaubend, stumm ergeben, verhärtet sich sein Herz gen kommendes Ungemach. Weit ob des Nordens tiefräumigte Regionen, die Boötes seinen säumigen Wagen treiben sehen, schwärmt, frostdurchbohrt vom Kaurus, ein ungestümes Volk, das kaum Vergnügen kennt und Schmerz nicht fürchtet, in großer Zahl. Einst fachte es die Flamme der verlorenen Menschheit neu, die in bequeme Sklaverei gesunken, und hetzte Kriegshorden um Horden, die mit grausem Schwung unaufhaltsam den schwachen Süden überrannten, bis sie der überwundenen Welt ein neu Gesicht geprägt. Nicht so die Söhne Lapplands, glücklich verschmähen sie das unsinnig barbarische Kriegsgeschäft, verlangen mehr nicht, als was schlicht Natur gewährt. Sie lieben ihre Berge, freuen sich an ihren Stürmen. Kein falsch Begehren, kein stolz entsprossenes Bedürfnis stört ihrer Zeiten friedevollen Lauf oder heißt sie durchs rastlos dauerquälerische Labyrinth des eitlen Strebens und Ergötzens rasen. Ihr Rentier ist ihr Reichtum. An ihm haben sie Zelt und Kleid und Bett, den ganzen Hausvorrat, gesunde Speise, gleich wie frischen Trunk. Gehorsam ihrem Ruf beugt dieses Tier gelehrig seinen Hals dem Schlittenjoch und stiebt mit ihnen Jach über Tal und Berge, jene Aufhäufung gewaltiger Flächen marmelglatten Schnees, soweit das Auge reicht, glasiert mit einer blauen Kruste Eises. An tanzenden Sternschnuppen dann, die unaufhörlich ein Waberzüngeln refraktiert am Himmel zucken lassen, und lichten Monden, Sternen, welche schärfer flimmern mit Spiegelschimmer aus dem Wüstenglanz, selbst in der Tiefe der polaren Nacht, gewinnen sie wunderliches Tageslicht, genug zum Jagen oder für gewagte Schritte hin zu Finnlands Schönen. Der ersehnte Lenz kehrt wieder aus dem dunst'gen Süd, da trüb Aurora mählich Finger dehnt, die Sonne will kommen, erst nur tasten bis zum Rand, in schmalen Stufen ihre schwellende Bogenbahn, bis sie zuletzt durch ganze Freudenmonate sich zeigt, wie sie sich um und um dreht im Spiralenkreis, und wenn sie fast schon eintaucht mit dem Flammenrund, sich wieder aufschwingt und den Himmel neu erklimmt. In dieser frohen Jahreszeit beziehen sie aus den Seen und Strömen, wo Niemis Zauberberge aufsteigen und allwo rosengesäumt der Tenglio die Fluten wälzt ihr üppig Mahl, mit dem sie gut beladen abends sich zu ihrem Zelt begeben, wo Tag aus, Tag ein mit nützlichem Verrichten ihr reines gutes Weib des Feuers waltet. Dreifach gesegnet Volk, das Armut abgesichert wieder legale Ausbeutung und raubgierige Macht, dem noch kein grimmes Interesse seine Saat des Bösen eingepflanzt, des unschuldige Bursche kein Verbrechen kennen, noch seine blühenden Töchter versenkt vom Anhauch ungetreuer Liebe Leid. Noch weiter eilend über des Tornio-See, dann Islands Hekla, der durch Schneewildnisse flammt, das fernste Grönland bis zum Pole selbst, wo Leben nach und nach versiegend endlich ganz erlischt, spannt ihren solitären Flug die Muse aus und, schwebend ob der wild stupenden Szenerie, gewahrt ein neues Weltmeer unter anderer Hemisphäre. Dort hält auf seinen Thron im frostersuchenden Palast der Winter freudelosen Hof. Durch dies sein zugichtes Gebäude schallt immer da der heulenden Stürme laute Missherrschaft. Dort heckt der grimmige Tyrann ob seinem Zorn, bewaffnet seine Winde mit allbezwingendem Frost, prägt seine Hagelkörner, sammelt seine Schlossen, womit er jetzt den halben Globus unterdrückt. Von dort nach Osten schweifend zur Tatarenküste fliegt Musa längs des grollenden Saums des Ozeans, wo seit dem Anfange der Zeit unschmelzbar Schnee sich auf Schnee häuft, himmelhoch zum Staunen und Eisberge auf Eisbergen, hoch aufgesteilt, dem schaudernden Matrosen aus der Ferne als weiß gestaltloses Phantasma aus Gewölk erscheinen. Gewaltig übern Wogen aufgetürmt, horrend dräuen Gipfel über Gipfel oder krachen entsetzlich nieder wie im Chaos einst und lassen die Tiefe bersten und erschüttern den soliden Pol. Die offene See kann selber dieser bannenden Gewalt nicht widerstehen. Trotz allen Wütens des Sturms vom grenzenlosen Frost gepackt, wird's viele Faden tief gefesselt bis zum Grund und darf nicht länger brüllen. Eine öde Fläche von Eiszacken geriffelt und moros und allen lebensbar, das aus den düstern Monaten gezielt gen Süden flieht. Elendig der, der hier, verkeilt zwischen zusammengedrückten Schollen, den letzten Blick wirft auf die Sonnen im Untergehen, da todesschwanger und zehnfachen Frostes grimm die lange, lange Nacht ob seinem Haupt horribel einbricht. Das Geschick des Briten, der erstmalig, was haben Briten nicht gewagt, nach der Nordostpassage suchte. Ein Versuch, der seither so oft vergeblich unternommen und von neidischer Natur versperrt mit immerwährenden Barrieren schien. Gefangen in Arzina, in dieser Schreckensregion, da sein bewegungsloser Segler jäh gesiegelt ward an die vereiste See, erstarrten er und seine unselige Crew inmitten seiner Pflichten jeder zu Statuen. Ans Takelwerk gefroren der Matrose, am Ruder stehend noch der Steuermann. Nahe diesen Küsten, wo der wilde Obi nur mit Mühe seine gefrierende Strömung wälzet, hausen die letzten Menschen. Kaum von der fernen Sonne belebt, die sonst den Menschen wie die Pflanze nährt und hegt, trägt menschliche Natur hier ihre krudeste Gestalt. Tief vor der Jahreszeit in Jurten eingekrochen, an trüben Feuern freudelosen Sinns, verbringen sie das langweiligte Duster. Ganz in Pelz gemummt döst diese grobe Rasse. Unbekannt sind ihnen munterer Witz, Gesang und Zärtlichkeit ein Leben, das mehr wär, denn das Eisbärleben draußen. Bis die kaum mehr noch rosenfingrige Aurora ein langes Zwielicht geust, das sich erhellet und den Wilden weckt zur Pfeil- und Bogenjagd. Was kann nicht tatkräftiges Herrschen leisten, das den Mensch neu formen will? Von diesen Küsten weithin sich erstreckend, rief ein Volk, seit Urzeiten verwildert, ein riesenhaft vernachlässigtes Reich aus gotschem Dämmer, einen vom Himmel inspirierten großen Geist hervor. Unsterblicher Zar Peter, erster der Monarchen. Er zähmt sein starrsinniges Land, sein Moorgefels, sein Meer und Flüsse, seine widerspenstigen Söhne, und während er den wütenden Barbaren in seine Schranken wies, erhob er zu erhabenerer Seel den Menschen. Ihr, Schatten vorzeitiger Helden, die ihr euch äonenlang bemühtet, wirksam zu entwerfen ein Staatsgebilde, seht, wie auf einmal das Wunder hier gelang. Seht auf den Fürsten ohnegleichen, der seinen heimischen Thron verließ, auf dem bisher nur mächt'ge Schemen irrealer Macht regierten, der krass des Hofes trägen Pomp verachtete, in allen Häfen, jedes Land bereisend, sein Zepter gleich beiseite legte, um mit glorioser Hand sich unermüdlich am mechanischen Gerät zu üben, die Saat des Handels und der nützlichen Kunstfertigkeiten, der Bürgerklugheit wie der Kriegeskunst zu ernten. Heimkehrt er im Gepäck Europens Schatz. Dann gilt mehr Licht. Cities erheben sich aus Einöden, freudlose Wüsteneien lacht ländliches Gestalten, sozial vereint wird Strom mit fernem Strom, Euxinus hört erstaunt die Ostsee rauschen, die stolze Flotte pflügt durch Meere, welche nie zuvor geschäumet unter kühnem Kiel, auf allen Straßen erstreckt der Heerwurm blendend sich, drängt hier, zurück des Nordens ungestümen Alexander, flößt dort des starken Ottomanen, fliehenden Söhnen Ehrfurcht ein, Faulheit und Unwissen und Laster, das sich alter Unehre gern brüstet, fliehendes Land, rundum erglänzt, gelehrt von der royalen Hand, welche das Ganze weckte, ein einziges Szenarium von Kunst, von Waffen, wachsendem Gewerb. Da, was an Weisheit plante, seine Macht durchsetzte, sein Großexemplum künftig kräftiger noch erzeigt. Dumpf bläst der Wind mit stumpfem Biss am Abend hohlbrausend her aus Süden. Und gedämpft löst sich der Frost zu tröpfelichtem Tau. Gescheckt scheint das Gebirg, Matsch löst sich, rutscht herab und überschwemmet rings das Land. Die Flüsse treten und ungeduldig über ihre Ufer, von den Hügeln jäh über Fels und Wald, in breiten, braunen Katarakten schießt tausendfach ein Sturzbach schneegespeist. Und wo er niedergeht, lässt er die wiedergrollende Ebene als eine einzige schlammige Wüstenei zurück. Die düstere See, die den morosen Pol umdümpelte, will nun nicht mehr unter des mächt'gen Nordens Fesseln ruhen, sondern all ihre Wogen stemmend unaufhaltsam stampfen. Und horch, wie das sich dehnende Gebrüll beständig quer über die zerspellte Tiefe läuft, die birst im Nu und wirft 1000 Berge zu den Wolken. Schlimm geht's der Barg, besetzt mit zitterndem Elend, die zwischen treibendem Getrümmer hin und her gezerrt, im Schutze eines Eisbergs festgemacht, dieweil die Nacht das Meer jetzt überwältigt und das Grauen noch grauenvoller wirkt. Kann Menschenmacht dem ganzen Unheil standhalten, das sie rings bestürmt? Hunger am Herzen nagend, der Ohnmacht nahe Müdigkeit, das Brüllen von Wind und Wellen des Eises krachen, mal schwächer werdend, mal erneut mit lauter Wut in schauderbarem Widerhall rings schallend übers Meer. Die Tiefe noch mehr aufzukochen, schäumt Leviathan mit seiner plumpen Rotte in grausenvoller Kurzweil das salzge Element auf. Da durchs Duster, fern von kahlen, unwirtlichen Küsten her, vom Wind herbeigeweht das fräsige Geheul hungriger Ungeheuer, des Schiffbruchs harrend zu vernehmen ist. Doch Vorsicht, jenes immerwache Auge, schaut mit Erbarmen nieder auf die hinfällige Mühe der hoffnungsleeren Sterblichen und leitet sie geschützt durch dieses ganze düstere Schicksalslabyrinth. Es ist vollbracht. Sein trübstes Dämmer spreitet Winter jetzt und herrscht mit Schrecken über dem bezwungenen Jahr. Wie tot der Pflanzenkönigreich, der Vögel Melodien wie gestockt. Ein stummer Schrecken drückt das ganze Antlitz der Natur. Erblicke hier, betörter Mensch, erblicke deines Lebens Bild. Nach wenigen Jahren verblühet es dein kurzer Lenz, erschöpfe deines Sommers Kraft. Schon welkt dein Herbst dem Alter zu, schon naht der bleiche Winter sich und schließt die Szene. Weh, wo sind sie nun, die hohen Entwürfe, die unsoliden Hoffnungen auf Glück, die Sucht nach eitlem Ruhme, der sorgenschwere Last, die Wonnetage, verschwelgt in Üppigkeit, die frohen Nächte, im Taumel durchgewacht, die kreuzenden Gedanken verloren zwischen Gut und Bös Teil deines Lebens? Verschwunden sind sie, wie ein Traum. Nur Tugend bleibt. Unsterblich nimmer irrende Menschenfreundin, die ihn zum höchsten Glücke führt. Und seht, dann bricht der große Morgen an. Die zweite Geburt von Himmel und von Erde, die erwachende Natur vernimmt der Allmacht zweites Wort, beginnt zu leben, in jeder höheren Form, von Pein und Tod auf immer frei. Der große, ewige Bauplan, als involvierend, zu perfektem Ganzen vereinigend, klärt sich, da der Prospekt sich dehnt, verfeinert, zusehends vor dem Auge der Vernunft. Ihr neunmal Klugen, ihr blinden Dünkels voll, jetzt betet an, in Staub geworfen, jene Macht und oft beklagte Weisheit. Sehet nun den Grund, warum unprätentiöse Würde im Verborgenen lebt und starb vernachlässigt. Warum des guten Teil im Leben Gallenbitternis der Seele war. Warum die Witwe und die Waisen schmachteten in Einsamkeit und Not. Warum der Luxus in Palästen sein niederes Denken offenbarte, um unwirkliche Wünsche auszuhecken. Warum himmelsentsprungene Wahrheit, schöne Mäßigkeit, die blutgen Striemen der Geißel Aberglaube trugen. Warum's dem Schmerz, dem grausamen Verderber, diesem Busenfeind erlaubt ist, all unser Glück uns zu verbittern. Ihr Guten in der Not, ihr edlen Wenigen, die ihr hier steht aufrechten Hauptes, gepresst vom Leben selbst, harrt noch ein Weilchen aus. Und was eurem begrenzten Blick, der bloß ein Teilchen sah, von übel dünkte, ist vergangen. Vorüber sind, verbrauset sind, des Lebens Winterstürme. Ein ewiger Frühling herrscht und grenzenlose Seligkeit.